Achtung, Achtung, es geht los. Hört ihr? Es geht los.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Los geht's. Zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau und Radio Korax.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ja, 2 Stunden mit einem bunt gemischten Programm. Wir haben neues Kino aus Frankreich, Auf dem Weg mit Jean Dujardin. Wir haben Kino aus dem Iran, Die Sirene, ein Animationsfilm. Wir haben Dokumentarfilm über Scheiße. Wir haben Dokumentarfilm über Bach. Und wir haben den Horrorfilm der Woche und den Weihnachtsfilm der Woche, des Monats, also des Jahres eigentlich. Der große Disney-Animations-Weihnachtsfilm. Das und mehr in den nächsten 2 Stunden Filmriss. Mit lieben Kollegen, die gleich noch kommen.
Der Mönch mit der Peitsche. Der Mönch mit der Peitsche, da hätte man aber auch drauf kommen können, Dieter.
Ja, manchmal ist man aber auch wie vernagelt.
Nach der langen Veranstaltungsstrecke sind wir also jetzt bei den
Filmstarts der Woche
angekommen. Herzlich willkommen hier bei Filmriss, dem Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax. Und herzlich willkommen und ein herzliches Hallo nach Potsdam. Hallo.
Hallöchen.
Hallo Juliane, grüß dich. Ich habe vor ungefähr so 3 Wochen, 4 Wochen oder so, hatte ich eine Mail bekommen von einem Freund von mir, ein befreundeter Filmkritiker, der auch für mich für den Kreuzer schreibt. Full Disclosure, ich schreibe ja für den Kreuzer und mache da das Filmressort. Und er wollte mir unbedingt wärmstens den Film Hör auf zu lügen empfehlen und meinte, das ist eine ganz wundervolle Liebesgeschichte, so ein bisschen mit Call Me By Your Name Vibes. Und die hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Und da musste ich ihm leider sagen, tja, der Film hat keinen Leipzig-Start. Lag das vor allen Dingen daran, dass eben die französischen Filmtage waren und der Film halt eben dort zu sehen sein sollte. Und jetzt ist er dann im Nachklapp der französischen Filmtage auch offiziell in den Leipziger Kinos zu sehen, in den Passage-Kinos. Und deswegen können, dürfen und wollen wir drüber sprechen. Und ich bin gespannt, ob du genauso angetan warst.
Ja, schön. Schön, dass er läuft. Auf jeden Fall. Gibt vielleicht auch noch mal so ein bisschen Sommer-Vibes, beziehungsweise einfach generell natürlich Frankreich auf dem Land, wenn es jetzt draußen gerade bei uns so extrem kalt und winterlich ist, dort befinden wir uns auf jeden Fall eher in den Sommermonaten. Es ist auf jeden Fall definitiv Call Me By Your Name Vibes, auch wenn ich zugeben muss, dass ich den Film nur bisher ausschnittsweise gesehen habe. Ich habe aber das Buch gelesen und ich kann trotzdem mir vorstellen, wie so die Atmosphäre von Call Me By Your Name ist und will den auf jeden Fall auch noch gucken, gerade auch jetzt, nachdem ich Hör auf zu lügen gesehen habe. Es ist ein französisches Drama und wir befinden uns erst einmal in der Gegenwart und lernen den Autor Stéphane Bellecourt kennen. Sehr erfolgreicher Schriftsteller, hat schon viele Romane auf den Markt gebracht und er kehrt jetzt nach 35 Jahren zurück in seine Heimat, weil er dort als lokale Berühmtheit plötzlich irgendwie so ein Markenbotschafter werden soll für die Cognac-Marke, die dort in dem Ort hergestellt wird. Diese Cognac-Marke hat auch noch ein Jubiläum, 200-jähriges. Deswegen ist halt ganz schön viel los und alle freuen sich, dass er jetzt da ist. Und er hat natürlich diverse Termine, Interviews, wird die ganze Zeit auch begleitet von so einer Pressesprecherin oder eben Vertreterin von dieser Cognac-Marke und hat eigentlich ein ziemlich festes, volles Programm. Ja, und das wird aber relativ schnell so ein bisschen nebensächlich, weil er trifft dort auf einen jungen Mann, Lucas. Und durch den Nachnamen von Lucas und auch eine Schwalbe, mit der unterwegs ist, so ein kleiner Roller, da ist er plötzlich wie in die Vergangenheit zurückgeworfen. Denn Lucas ist der Sohn von Thomas und Thomas war die erste große Liebe von Stéphane. Und deswegen springen wir dann während des Films auch sehr viel hin und her zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Und in der Vergangenheit ist halt Stéphane 17 Jahre alt, kurz vorm Abi. Und er und Thomas könnten nicht unterschiedlicher sein. Natürlich, Stefan ist mehr so ein Introvertierter, eher Außenseiter, recht ruhig, ist natürlich sehr gut in der Schule, sehr schlau und recht zurückhaltend. Ich weiß nicht, wie sehr er zu seiner Sexualität steht, aber auf jeden Fall hat er nicht so sehr die extremen Probleme wie eben Thomas. Und Thomas ist natürlich ganz anderer Typ Mensch auf jeden Fall. Er arbeitet auf dem Hof seines Vaters, hat aufgrund seiner Familie extreme Hemmungen, zu seiner Sexualität zu stehen. Er ist mehr so der Mensch weniger Worte auf jeden Fall, kann auch mal eher so ein bisschen rüpelhaft sein und grummelig, und die beiden passen eigentlich gar nicht so richtig zusammen. Aber tatsächlich macht Thomas den ersten Schritt und die beiden fangen eben eine Liebschaft an, die sehr leidenschaftlich ist, aber sehr geheim sein soll und bleiben muss auf jeden Fall. Das ist dem Thomas auch sehr wichtig. Und ja, da springen wir halt hin und her zwischen den verschiedenen Zeitebenen. In der Gegenwart bringt es natürlich Stefan sehr durcheinander, da auf den Sohn seiner ersten großen Liebe zu treffen. Und es kommt sehr schnell raus, dass eben das Geheimnis, was Thomas schon damals irgendwie war, ein sehr geheimer Typ, war er auch nach der Trennung der beiden. Denn auch Lucas hat ganz, ganz viele Fragen bezüglich seines Vaters und hat natürlich so eine Ahnung durch die Bücher auch von Stefan, dass sein Vater schon eine bestimmte Rolle in seinem Leben gespielt haben muss und möchte halt irgendwie jetzt durch diese Freundschaft, die er entwickelt mit dem Schriftsteller, auch viel über seinen Vater erfahren. Und es ist eine jetzt nicht unbedingt eine Geschichte, die das Rad neu erfindet, definitiv nicht, aber es ist auf jeden Fall eine sehr schön erzählte Geschichte, die ist sehr einfühlsam, gerade auch wenn wir dann in die Vergangenheit gehen und da auf diese sich anbahnende große Liebe eben geht, diese einfühlsamen Momente und diese leidenschaftlichen Momente, dann wiederum natürlich auch der Herzschmerz und diese Geheimnistuerei, die eben beide machen müssen, was natürlich sehr, sehr weh tut, gerade auch dem Stefan. Und dann später, wie er eben 35 Jahre später ein erfolgreicher Schriftsteller ist, der natürlich viel aus seinem Leben mit einbezieht in seine Geschichten. Es ist eine sehr, sehr schön erzählte Geschichte auf jeden Fall zwischen diesen verschiedenen Menschen und hat mich auf jeden Fall gepackt und ich kann dementsprechend das empfehlen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der Film jetzt doch nochmal auf die Leinwand gekommen ist.
Ja, das klingt auf jeden Fall so. Da würde ich mich auch drauf freuen, den auf jeden Fall auf der großen Leinwand zu erleben. Schön. Hör auf zu lügen. Arrête des mensonges. Wenn ich das halbwegs richtig ausgesprochen habe, ist jetzt in den Passagekinos zu sehen. Ja, und eine Empfehlung von deiner Seite, von Herzen. Genau.
Das basiert ja auch auf einem Buch, was ich auch noch erwähnen wollte, von Philippe Besson, und war auch ein sehr erfolgreicher Roman. Also vielleicht mache ich es viel bei, vielleicht habe ich es bei Call Me By Your Name ja so gemacht, ich wollte zuerst das Buch lesen und dann den Film sehen. Das mache ich auf jeden Fall jetzt auch. Vielleicht kann man ja hier es jetzt andersrum machen. Guckt euch mal den Film an und dann vielleicht das Buch hinterher lesen.
Schön. Also wunderbar, dass wir noch die Gelegenheit haben, Hör auf zu lügen zu sehen in den Leipziger Kinos. Er läuft im Passagekino in dieser Woche an, in Halle, aber leider Gottes bisher zumindest noch nicht. Ein weiterer französischer Film ist in dieser Woche zu sehen, auch im Nachklapp an die französischen Filmtage, hat aber auch seinen offiziellen Start in dieser Woche, und das ist Auf dem Weg. Das ist die Geschichte von Sylvain Tesson, der ja dem einen oder anderen von euch oder der einen oder anderen von vielleicht bekannt vorkommt vom Namen her, denn er ist einer der Co-Autoren und Co-Regisseure von Der Schneeleopard. Das war ja so ein Film, den hat Lisa zu ihrem Lieblingsfilm des Jahres erklärt. Eine wundervolle, ich sag nicht Dokumentation, es ist ein Dokumentarfilm, wirklich ein ganz wundervoller, über die Suche nach einem Schneeleoparden, und da war Sylvain Tesson einer der beiden Regisseure, und die da auf die Reise gehen quasi. Da hat man ihn auch sehr gut kennengelernt, weil die beiden dann auch sehr viel gemeinsam eben darüber reden in der Zeit, in der sie dort warten. Und was viele vielleicht hierzulande zumindest nicht wissen, was wahrscheinlich in Frankreich so ziemlich jeder weiß, ist die Tatsache, dass Sylvain Tesson ja eine eigene Leidensgeschichte hinter sich hat und die in ein Buch gefasst hat. Und zwar war er wohl als Extremsportler immer ganz vorne mit dabei und ging halt immer den extremen Weg halt wirklich. Wenn man ihn, manchmal ist er dann irgendwie an der Hausbalustrade rumgeklettert, an den Fenstern vorbei, um dann andere Leute zu überraschen. Also er war immer extrem unterwegs, in jedem Fall bis zu dem Punkt, wo er einen schweren Unfall hatte und im Alkoholrausch vom Balkongeländer geflogen ist. Zurückbleiben Frakturen am ganzen Körper er sagt selber in den Auszügen, die halt hier im Off zu hören sind, auch in dem Film, in der Verfilmung, die wir jetzt im Kino erleben dürfen, auf dem Weg, dass er in 8 Metern um 50 Jahre gealtert ist. Mit einer sanften Rehabilitation will sich Tesson nicht zufrieden geben. Sein Ziel ist das Meer von Mercantour im Süden Frankreichs bis zu den Klippen von La Hague im Norden. Rund 1300 Kilometer Strecke zu Fuß. Er meidet urbane Zentren, wandelt lieber auf unberührten Abwegen. Durch das Beschreiten dieser Wege will sich der Schriftsteller den Körper wieder zu eigen machen. Unterwegs wechseln die Weggefährten. Mal begleitet Tesson ein guter Freund oder auch seine Schwester. Mal geht er einen Teil des Weges mit einem fremden jungen Mann, den der Zuschauer dann auch schnell ins Herz schließt. Auf dem Weg ist inspiriert von Sylvain Tessons Buch Auf versunkenen Wegen. In Frankreich unglaublich erfolgreich und bekannt. Allerdings ist es jetzt so, dass wir hier natürlich ganz klar die Gedanken des Erzählers in dem Off hören. Jean Dujardin das auch ganz wundervoll verkörpert, also sehr überzeugend in jedem Fall auch in der Hauptrolle ist, aber man so ein bisschen das Gefühl hat, dass man nicht so richtig tief hineindringt in die Geschichte, in die Person Sylvain Tesson, auch wenn man seine Gedanken vernimmt. Man hätte gerne noch mehr erfahren über ihn. Das sind vielleicht Dinge, die die Franzosen ohnehin wissen, denn er hat ja auch irgendwie eine bekannte Familie. Seine Eltern standen auch im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Und das wird hier nur in ganz kurzen Schlaglichtern halt immer mal wieder irgendwie in der Vergangenheit gezeigt, wie er vor allen Dingen auch eben dann gefeiert hat, immer dort und immer so aufs Extreme ging und über die Stränge schlug. Und dann ist ansonsten eben der Weg das Ziel, ne? Also man hat hier wunderschöne Aufnahmen von Frankreich mit natürlich auch Drohnen und allem Möglichen. Also durchaus ein Werbefilm auch fürs Wandern und für Frankreich. Aber man hat dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass am Schluss was fehlt und dass da nicht so viel bleibt, wie vielleicht möglich gewesen wäre, trotz der wirklich sehr guten Leistung von Jean Dujardin in der Hauptrolle. Deswegen so ein bisschen schade, aber ja, wer nochmal so ein bisschen Natur und Sommer und Sonne auch erleben will auf der Leinwand und dabei eine Reise zu sich selbst quasi, eine metaphysische, auf dem Weg, ist ab dieser Woche im Passagekino zu sehen. Und den gibt es dann auch in Halle, gibt es den auch in Halle? Nee, im Lux-Kino, genau. In Halle im Lux-Kino ist Auf dem Weg ebenfalls zu sehen. Unser zweiter Franzose in dieser Woche. Es wird noch einer folgen, so viel kann ich schon mal sagen. Der ist allerdings ganz anders und erzählt vor allen Dingen keine französische Geschichte. Da reden wir dann nachher noch drüber. Aber vorher wollen wir noch reden über einen Dokumentarfilm, wo wir gerade schon mal so schön zusammen sind, liebe Juliane. Ein Dokumentarfilm, der in dieser Woche anläuft und zunächst einmal etwas, weiß ich nicht, unpopulär daherkommt, möchte ich mal sagen, ja. Weil es ist ein Dokumentarfilm über Scheiße. Das trägt ja schon im Titel. Holy Shit, mit Scheiße die Welt retten. Ein Dokumentarfilm, der sich auf eine investigative Reise begibt, was eigentlich mit unseren Exkrementen passiert und wie man die Welt vielleicht mit Scheiße besser machen kann. So viel habe ich schon aus dem sehr ausführlichen und sehr interessanten Trailer vernommen.
Ist ja ein Thema, worüber man einfach tendenziell nicht wirklich viel redet. Aber es ist ja nun mal offensichtlich, jeder tut es. Es fallen täglich Tonnen an Scheiße an. Und was passiert denn eigentlich damit? Vor allem wirklich auch die Frage, was man damit so machen kann. Weil Es gibt natürlich genug Studien und Filme, die sich irgendwie mit den Fäkalien von Tieren auseinandersetzen und was die auch so machen in Richtung hier Umweltverschmutzung und Klimawandel und allem. Aber auch die menschlichen Ausscheidungen können auch einiges dazu beitragen, dass wir in Zukunft umweltfreundlicher leben. Und es hat auch ganz viel natürlich mit Hygiene und so zu tun. Ne? Es ist Ruben Abuna, der als Regisseur unterwegs ist mit seinem Kackmobil. Also der hat so ein Auto, wo dann auch oben drauf so ein Kackhaufen ist. Und das wird auch immer wieder eingeblendet, wie es dann irgendwie so durch die Welt fährt. Und er ist irgendwie überall auf der Welt unterwegs, reist an die verschiedensten Orte, um halt Projekte vorzustellen, die sich eben mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ne? Wie kann man eben wirklich aus Scheiße Gold machen? Wie können wir denn wirklich unsere Entsorgungen nochmal besser anlegen quasi? Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ja, weil im Endeffekt ist es, wie gesagt, eben auch eine Frage der Hygiene. Für mich war es erstmal erschreckend zu hören, dass wirklich mehr als 3,5 Milliarden Menschen keine hygienischen Toiletten haben und mehr als eine halbe Milliarde auch draußen ihr Geschäft verrichten. Und das hat natürlich erst einmal...
Wer einmal in einer deutschen Großstadt unterwegs war, weiß, dass das stimmt. Sag ich mal, wir haben keine öffentlichen Toiletten irgendwie in Deutschland. Ich war jetzt gerade mal wieder irgendwie im Sommer, Entschuldigung, ganz kurzer Einschub, aber ich war im Sommer in Japan und dieses Grundbedürfnis für das Grundbedürfnis quasi, dieses Grundrecht auf das Grundbedürfnis ist dort wesentlich größer gestellt. So, da gibt es an allen Ecken und Enden halt wirklich kostenlose öffentliche Toiletten. Aber gut, wir leben ja sowieso in einer reichen Gesellschaft hier und du redest natürlich, und das ist ganz klar, irgendwie auch von ärmeren Regionen, wo das halt eben nicht so ist mit der Hygiene. Hm.
Es sind halt unterschiedliche Perspektiven, die betrachtet werden. Zum einen sind wir natürlich auch bei in Ländern mit den westlichen Standards, wo dann eher die Frage ist, wie können wir denn ressourcenschonender unsere Fäkalien entsorgen? Weil für mich war es erschreckend zu hören, dass wir einfach mit einer Klospülung im Schnitt 7 Liter Wasser verschwenden. Also es ist ja wirklich dann auch Verschwendung. Klar gibt es ja jetzt viele Toiletten, die auch irgendwie diese 2 Knöpfe haben, ne, fürs große und kleine Geschäft. Aber trotzdem, es ist schon wahnsinnig viel Wasser. Das ist jetzt eben eine Frage, wie kann man das ressourcenschonender machen und wie kann man denn eigentlich das, was dann am Ende in den Kläranlagen landet, auch nochmal anders verwenden? Und dann aber auch sind wir in vielen Entwicklungsländern unterwegs, wo eben noch nicht mal diese Standards herrschen und täglich mehrere hundert Kinder einfach daran sterben, dass sie eben in diesen unhygienischen, zum Teil auch wirklich Schmutzwasser-Situationen einfach sterben, weil sie irgendwelche Krankheiten halt sich einfangen. Und das geht es natürlich auch zu beheben. Also ist ja die Frage, wo sollte man zuerst ansetzen? Ne? Und deswegen zeigt halt diverse Projekte, die zum einen eben eher an den westlich geprägten Ländern sind, wo die eben schon weiter sind Richtung Hygiene, aber wo es jetzt eben darum geht, was können wir denn am Ende damit machen? Nämlich idealerweise entsteht Dünger, den wir dann eben nutzen können eben zum Anbau, dass man da auch viel mehr auf Chemikalien eben auch verzichtet. Und dann aber auch Ansatz in den Entwicklungsländern, wie überhaupt erstmal hygienische Toiletten in die entlegensten Orte kommen. Und da hat man zum Beispiel ein Projekt in Uganda, die eben Trockentoiletten versuchen zu verteilen, wo dann eben mit Sägespänen und mit Stroh und mit anderen pflanzlichen Überresten eben dafür gesorgt wird, dass die Fäkalien eben trocken gelagert werden und dann werden eben auf großen Komposthaufen eben wirklich Dünger entsteht und das dann wiederum genutzt werden kann eben für die Ernte. Wir sind auch in Deutschland unterwegs, in Eberswalde zum Beispiel. Oder wir sind halt in Schweden in so einem Wohnkomplex, wo es eben so eine dezentrale Kläranlage gibt und wo die da auch eben schon allein die Bäder so aufgebaut haben und die Toiletten, dass wirklich viel weniger Ressourcen an Wasser verschwendet werden. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Spannend auch, wenn man sich das in Deutsch anguckt. Die deutsche Stimme ist von Christoph Maria Herbst. Hm. Hört man gleich zu Beginn, dass man dann denkt, irgendwer kommt mir das bekannt vor. Das gibt den Ganzen auch nochmal ein bisschen Interessantes, gibt irgendwie Mehrwert natürlich, weil Christoph Maria Herbst ja recht bekannt ist.
Und ja, es ist ja auch kein trockenes Thema halt, ne? Da kann man ja auch durchaus so ein bisschen, pun intended, so ein bisschen was, ja, suffisant halt irgendwie, flapsig halt irgendwo dann kommentieren, ne?
Ja, es ist schon allein das Kackmobil so, ne? Ja. Und wie oft da auch jetzt die Menschen hinter diesen Projekten gezeigt werden, wie sie eben demonstrativ mit ihren Händen dann in dem fertigen Dünger wühlen, um zu sagen, das riecht aber auch gar nicht, ne? Was man natürlich schlecht durch den Bildschirm wahrnehmen kann. Man muss es einfach in dem Moment glauben, weil allen voran will der Film natürlich auch eben dieses Tabuthema auflösen und diesen Ekel, den man eben hat, wenn man an so ein Thema denkt, auch einfach so ein bisschen zu verringern, weil es wirklich wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. So wie es halt in vielen Themen ist rund um Klimawandel und Umweltverschmutzung und was können wir noch besser machen, wo können wir reduzieren. Es ist immer wieder schön zu sehen, es gibt Möglichkeiten, aber ja, es sind trotzdem ja aktuell noch wirklich viele Projekte in der Startphase und man weiß ja natürlich, wie das halt jetzt das nicht sofort ersetzen wird. Aber es ist immer wieder gut ein wichtiger Schritt in die Richtung und hat mir auf jeden Fall zumindest nochmal eine Perspektive gegeben, wirklich mal drüber nachzudenken in Richtung Spülungen und wie kann ich dann da schauen, dass ich da vielleicht ein bisschen wasserschonender bin. Ja, generell sich immer drüber Gedanken zu machen, was passiert eigentlich wirklich damit. Ne? Also es ist wie immer Dokumentarfilme natürlich auch informieren und auch aufwecken und das hat, ich finde, das macht der Film ganz gut auf jeden Fall.
Schön. Holy Shit, mit Scheiße die Welt retten. Läuft im Passagekino ab dieser Woche. Schön, das ist noch eine weitere Empfehlung. Es freut mich natürlich umso mehr, dass beide Filme bei dir sehr gut Anklang gefunden haben. Auch wenn sie so unterschiedlich sind, unterschiedlicher könnten sie wahrscheinlich nicht sein.
Aber ich konnte mir denken bei dem Thema, dass es jetzt nicht so tröge ist, oder? Ja. Also das, wie du sagst, ist nicht so trockenes Thema. Ja. Warum nicht? Und allein der Titel ist natürlich auch ein bisschen provozierend und so. Ne? Also man kann es sich auf jeden Fall mal angucken und sich ein bisschen über das Thema auf jeden Fall nachdenken. Ist schon wichtig.
Sehr schön. Danke dir. Zu sehen ist Holy Shit ab dieser Woche in den Passagekinos. Ja, vielen lieben Dank, liebe Juliane. Ich glaube, dann hast du deinen Soll schon erfüllt für diese Woche. Ich glaube schon. Bleib gerne noch, aber das letzte Wort hat der hier.
Ich möchte nicht lieber bekannt sein als der Umweltpolizeileutnant. Ich möchte eine Welt, in der Frank Junior und alle Frank Juniors unter einem schattenspendenden Baum sitzen können. In wirklich gesunder Luft. In sauberem Wasser schwimmen können. Eine Welt, in der Würmer und Insekten endlich wieder schmecken. Ich möchte eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen. Ich möchte eine Welt, in der Pinguine ohne Aufnahmeprüfung Polizisten werden können. Ich weiß, alles werden wir nicht schaffen können. Aber vor allen Dingen möchte ich eine Welt, in der ich jeden Morgen aufwachen werde mit dieser Frau, die ich immer geliebt habe.
Ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax. Und wir sind mittendrin in den
Filmstarts der Woche.
Und wir kommen zum Horrorfilm der Woche. Ja, und mit diesem Lachen begrüße ich hier im Studio den Robert und den Flo. Hallo.
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 Ja, wenn Horror ruft, dann seid ihr natürlich da. Klar, logisch. Wir wollen reden über den... Es ist der 10. Teil mittlerweile?
Ja.
Wahnsinn. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich überlasse euch alles Weitere. Ich habe schon lange irgendwie abgeschaltet. Ich habe den ersten noch gesehen und danach tatsächlich keinen mehr.
Ich glaube, das geht nicht nur dir so. Das geht vielen Leuten so.
Also unter SAW verstehe ich eher sachsen-anhaltinische Radiostationen, aber das ist ein ganz, ganz was anderes. Das ist auch der Horror, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, für manche ist das auch Folter.
Radio SAW. Gut, ich schalte ab und ihr seid dran. Bitteschön.
Genau, Robert und ich waren wieder im Kino und haben uns Saw X angeguckt oder auch Saw 10.
Genau.
Und ja, du hast schon mehr Saw, glaube ich, gesehen als ich. Mir fehlen zwei Teile, Spiral und Jigsaw. Aber ich glaube, wir können so viel sagen, dass relativ irrelevant der Film spielt zwischen Teil 1 und 2.
Das ist jetzt genau der richtige Moment, Lars, um für dich einzusteigen wieder.
Chronologisch ja, kannst du als nächstes den schauen.
Sehr schön. Ja? Genau. Lohnt es sich denn? Aber dazu später mehr.
Dementsprechend ist es halt, hat der Film natürlich von vorne weg so ein paar Sachen, wo man dann sagt, gut, es steht halt nicht wirklich was auf dem Spiel, weil wir wissen, dass es noch sehr viel weitergehen wird.
Genau, man weiß ja, wenn man die Reihe kennt, zum Beispiel, wer überlebt oder so, oder wer nicht überlebt.
Zum Beispiel, und genau, wir beobachten hier Jigsaw oder auch John Kramer, der diesmal mehr im Mittelpunkt steht. Also es geht diesmal mehr um den Killer als um seine Opfer, der einen Hirntumor hat und den irgendwie auf experimentelle Art und Weise behandeln lassen möchte. Und dass natürlich dann irgendwie alles fake war, was wir auch im Trailer schon zu sehen bekommen haben.
Und leider, ja.
Korrekt, leider. Und was wir irgendwie auch wissen, dass er das ihm nicht hilft, wenn man andere Saw-Filme gesehen hat.
Richtig.
Und trotzdem müssen wir uns 35 Minuten angucken, wie er Hoffnung hat, dass seine Krebsbehandlung geholfen hat.
Was interessant, was trotzdem in Inhalt positiv ist, dass ich für einen Charakter in einer Horrorfilmreihe trotzdem Zeit nehmen, um was zu erzählen, aber wenn man weiß, worauf es hinaus wird, hätte man das auch einfach ein bisschen kürzer machen können. Hätten wir das nicht, so fast 20, 25 Minuten am Anfang, habe ich das Gefühl, weil dieser Film geht 2 Stunden, das bedeutet, er gehört mit zu den längsten Saw-Teilen, weil bis jetzt geht nur der Unrated Director's Cut von Teil 3 121 Minuten.
Krass.
Aber sonst sind die alle um die 90 bis 100 Minuten eigentlich nur. Ne? Und ja, deswegen hätte man hier vielleicht noch etwas,
Ja, steigt halt auf den Trend auf, dass Horrorfilme irgendwie immer 15 bis 20 Minuten zu lang sind aktuell teilweise.
Obwohl hier auch die alte Riege wieder am Ruder war. Kevin Kreutert hat hier Regie geführt, der sozusagen Cutter von fast allen, der Cutter hat auch Regie geführt, der auch seine Filme selber schneidet. Also der hier eben auch Regisseur von damals von Teil 3 und 4 war, aber bei fast allen Saw-Filmen.
Teil 6 und 7 hat er Regie geführt. Und Editor war von 2, 1, 2.
Nein.
Doch. Warte. Editor war von 1, 2, 3, 4 und 5. Und von dem jetzt und 6 und 7 und den hat er Regie geführt. Ach, er war sogar Editor von Jigsaw.
Ja.
Der hat sehr, auf jeden Fall hat der Mann schon sehr viel im Saw-Franchise gemacht. Der kennt sich aus, der weiß, was er tut und ist tatsächlich dahingehend auch nicht negativ aufgefallen. Es ist halt nur das große Problem dieses Films ist halt leider Gottes einfach dieses, wir lassen uns sehr viel Zeit, bis das kommt, wofür man ins Kino geht für Saw, wenn wir ehrlich sind. Weil ich weiß nicht, wer ins Kino geht für Saw, um die traurige Geschichte von John Kramer zu sehen, wie er Krebs hat.
Ich bin großer Fan der Lore. Ich bin großer Fan der Lore und eigentlich mehr Fan von der ganzen Geschichte, die während der ganzen 7 Filme oder 8 oder 9, also beim 9. glaube ich weniger, aber die ganze Story, ich wollte die schon mal chronologisch zusammenschneiden, weil das ich total interessant finde. Also ich finde, es ist für mich die beste Reihe überhaupt, die irgendeine Hintergrundstory zu irgendeinem Hauptcharakter erzählt in einer Horror-Franchise. Ich finde, es gibt nichts Besseres. So, das ist jetzt meine Meinung, weil ich finde das einfach immer interessant, wenn in jedem Teil immer wieder ein neues Detail über seine Vergangenheit offenbart wird und das einfach auch nicht so, also das irgendwie immer so gut zusammen verstrickt ist und dann immer so einander greift. Deswegen, das ist ein Fan, warum ich so Fan von der Reihe bin. Klar, ist ja immer krass, sind die immer krass brutal und haben so coole Folter-Sachen, aber ich finde wirklich, das fasziniert mich eigentlich, weil es so eine Art Marvel Cinematic Universe ist,
für Horrorfans.
Nur für John Kramer.
Ich spiele jetzt einfach genau den Gegenpart und sage, du meinst, das, was du als tolle Details beachtest, empfindest, die sie rausgraben oder sowas, kann man auch einfach ganz böse abtun als irgendeinen Quatsch, den sie sich wieder aus dem Arsch ziehen, damit es weitergeht.
Ja, aber es ist geil. Es ist geil. Ich finde es, ja, bei Michael Myers haben sie sich nichts aus dem Arsch gezogen. Ja, da haben sie versucht, was aus dem Arsch zu ziehen und haben sich verrannt und haben dann 3-mal gestartet. Also das ist, also es gibt Horrorreihen, die sich, oder Freddy Krüger wurde es verbrannt und dann kommt er immer wieder, es gibt keine Details mehr zu seinem, das war's, er ist seit dem ersten Teil immer derselbe Typ.
Ich finde es auch sehr beachtenswert, wie man es schafft, einen Charakter, der irgendwie in Teil 3 eigentlich tot ist, in jedem Teil auftauchen zu lassen. in irgendwelchen Flashbacks oder sonstigem. Und ich finde es auch schön, dass Tobin Bell immer noch mit dabei ist. Auch wenn er natürlich, wobei ich finde, dadurch, dass der Mann von Anfang an weiße Haare hat und einen weißen Bart, fällt es nicht ganz so sehr auf, wie viel er gealtert ist.
Genau, deswegen kann er eher, auch wenn er, müsste er ja hier wirklich einen eher 10, 15 Jahre jüngeren Charakter spielen, theoretisch.
Mindestens.
Aber da er krank ist und immer so kränklich auch war in den ersten Teilen, passt das soweit. Ja,
bei Shawnee Smith, finde ich, fällt schon ein bisschen mehr auf. So, ja, also die Frise ist halt erstens komplett aus der Zeit gefallen, was auch immer da passiert ist mit den Haaren.
Ja, hat sie ja damals gehabt. Aber passt eben. Man sieht auch, dass sie ein bisschen älter geworden ist. Aber ich finde trotzdem, ja, es ist schön, dann so Sachen reinzunehmen, so Leute von damals. Ja, aber erstmal, wie ist in der Film? So, wir haben schon gehört, hier sind erstmal die alten Leute am Start. Wir haben auch ein bisschen mehr Storyline. Hier geht es hauptsächlich um den John Kramer. Also manchmal sieht man ja die Story ja später so immer nur rückblickend und so. Und man hat wirklich hier eine dritte komplette Vorgeschichte sozusagen mit leichten Rückblicken, was manchmal innerhalb der Story vorher passiert ist. Ansonsten kann man schon mal sagen, klassisch ist hier die ganze Optik, wie es aussieht. Die haben meist so leicht bläulich, meist so ein Rauschfilter drauf, dass auch alles passend in die Saw-Reihe ist.
Es fühlt sich an wie 2006, bis hin zum schrecklichen sepiafarbenen Mexiko-Filter.
Ja, da ist es halt warm. In Mexiko ist es warm, deswegen wird da ein warmer Filter drauf gelegt. Ist
einfach ein orangenes Blatt vor die Kamera gehalten.
Genau. Wenn wir über die Gewalt reden, über die Fallen, was hier passiert, da gibt es auch einige Sachen, die wieder schön deftig sind. Hier auch, man kann auch erstmal sagen, der Film ist hier uncut im Kino. Also ich habe nichts weiteres gelesen. Ich wüsste auch nicht, was jetzt noch unrated werden sollte, wenn es ein unrated, weil man sah sehr viel. Und es war ordentlich. Ja. Es gab eine Falle natürlich mit gewissen Sägen, mehreren Sägen, die sehr interessant war. Und da hat man schon, ich wüsste nicht, was ich da mehr sehen wollte. Das war einfach alles da und es wurde oft genug gezeigt. Also, weil man kann sagen, ab Teil 4 kamen damals alle Teile bis zu 7 komplett immer geschnitten im Kino. Und in der Heimkino-Sache wurden die nochmal gecuttet. Schöne Grüße an Christian, er kann diese Filmreihe nicht mehr sehen, weil mein Kollege damals beim Trailerschnitt, der musste die ganzen jugendfreien Fassungen erstellen und kann seitdem keinen Saw-Film mehr sehen, hat gesagt, die Scheiße kann er nicht mehr sehen, weil er musste immer die ganzen Gewaltszenen rausschneiden, laut Angaben. Und ja, aber er ist erstmal uncut im Kino für alle Horrorfreunde, die da Sorge bereitet, ob das, weil bis zur 7 waren alle geschnitten. Dann gab es da mehrere Fassungen von allen. Wenn man die alle uncut haben will, muss man in Österreich sich den Box bestellen, weil sonst in Deutschland gibt es die alle fast nur geschnitten. Nur 1 und 2 sind offiziell uncut.
Ja. Wundervoll.
Genau.
Ich würde aber auch sagen, ich meine, wir werden auch, ich habe jetzt gesagt, es geht nach 35 Minuten erst richtig mit dem Saw los. Das stimmt so nicht ganz. Wir kriegen davor schon mal die Falle vom Poster zu sehen. Das ist aber auch das Einzige, was ich irgendwie verwechselt. Und das ist auch, die ist auch sehr interessant. Das macht sehr viel Spaß, dazu zu gucken. Robert musste lachen, ich musste lachen im Kino.
Was ja, da weil ich wusste nicht, also war mir erst nicht klar, was da passiert. Und dann, ich wusste nicht, wie die Falle funktioniert. Und als was da passiert, dann musste ich lachen, weil ich war dann da nicht drauf vorbereitet einfach. Weil ich habe nicht begriffen, was abgeht. Und das war irgendwie witzig. Obwohl es sehr brutal war und krass. Also es gibt auch wieder mehrere Szenen auch später, wo ich tatsächlich nicht hingucken will, aber es sehen will. So man guckt weg. Oh Gott, ist das übel. Ja. Ich will es sehen.
Also ich hatte auch sehr viel Spaß und ich glaube, die Leute am Set hatten teilweise auch sehr viel Spaß mit den Practicals, weil das ist tatsächlich was man, finde ich, immer hochhalten muss, wenn da irgendwelches Kunstblut und irgendwelche Plastikprops benutzt werden, um Körperteile etc. darzustellen. Ich würde aber sagen, dass nach hinten raus die Fallen abnehmen. Also jede weitere Falle wird ein bisschen in Anführungsstrichen harmloser. Und
na, das Highlight war die Falle mit der Säge. Die war schon schön. Und ja, dann wurde es.
Ich fand die Rohrbomben noch gut.
Okay. Ah ja, stimmt, die Rohrbomben. Ja, das war auch schon lecker.
Ich glaube, wir hatten Spaß und ich glaube, jeder, der mit Saw irgendwie ein bisschen was anfangen kann, wird damit auch seinen gewissen Spaßfaktor haben, würde ich mal behaupten, Robert, oder?
Ja.
Saw schon immer blöd fand, der wird wahrscheinlich auch das hier blöd finden.
Richtig. Einen Kritikpunkt habe ich komplett als Saw-Fan. Saw-Filme punkten oft immer damit, dass die einen gewissen Twist haben. Das hat mit dem ersten angefangen und die haben immer wieder was erfunden und wo du dachtest und was eigentlich, dann haben sie immer was noch aus der Kiste gezaubert und wo du sagst, oh krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ob es irgendein Helfer ist, der dazugehört, wo du gar nicht gedacht hast, scheiße, der gehört dazu. Oder ob das zu einer anderen Zeit spielt. Oder ob ein Film zu einem anderen Film komplett parallel spielt. der Twist, der so kompliziert ist, den manche Leute bis heute nicht verstanden haben. das finde ich immer noch genial. Ich habe das damals, bin aus dem Kino gegangen, habe das nicht kapiert, dass ein Film, weil die da ein Ende von einem anderen Film an den Anfang und dann haben sie den Film losgehen lassen und dann enden zwei Filme am selben Punkt wie der erste und man kann dann erst im nächsten sehen, wie es weitergeht, weil man hat gerade zwei Filme gesehen, die parallel liefen. Damals ja, wenn man ein Jahr vorher das im Kino gesehen hat und ein Jahr später im Kino gesehen hat, ist es auch dann so, das ist noch schwieriger im Kopf zu verarbeiten, als wenn man die jetzt wirklich mal hintereinander sehen würde. Und das ist das Einzige ist, hier ist jetzt nicht so ein Twist, wo du denkst, oh krass, also hier kommt zwar sowas, aber das riecht man von Weitem. Also uns war klar, also da war keine große Überraschung, wo du denkst, haha, das hätte ich nicht gedacht.
Ne, ja, das wurde diesmal kein weißes Kaninchen aus dem Hut gezaubert.
Richtig, also es war einfach sehr straight und das ist das Einzige, so richtig, was ich den Film noch vorhalten will. Sie punkten oft durch Twists, selbst dieser Schicksal, eins noch, wir hatten über Spiral damals geredet, das ist der einzige richtige Film, der komplett daneben gegangen ist. Und Teil 5 ist so ein schwächerer Teil. Spiral ist komplett daneben gegangen und der ist ja durchschnittlich so. Genau. Also, aber ja, hier haben sie diesen, also die Reihe ist für Twists bekannt und der Twist ist hier, es existiert zwar, aber den riecht man schon von Weitem. Und wenn man den Twist mit der Erkrankung nehmen will, dann ist der im Trailer schon verballert worden, oder in der, dass man die Filmreihe schon kennt. Okay. Ansonsten für Saw-Freunde und Horrorfreunde solide und auch ist auch alles deftig, was man zu sehen bekommt. Also da ist nicht so, dass da, wenn man was Krasses im Kino sehen will, dann hat man hier wieder was. Da ist wieder was da. Ja. Und man hat, wie wir schon gehört haben, die klassische Musik. Charlie Closer begleitet schon von Anfang an das und dieses Theme, Saw-Theme ist einfach wunderbar. Und er hat da einfach was man sich immer wieder an, das geht so ins Ohr, das kann man sich so anhören, das ist einfach cool. Ich hatte damals, mein Vater hat ja mal Musik gemacht und Veranstaltungen. Ich muss noch eine kleine Anekdote erzählen. Und da gab es eine Tanzgruppe, eine Kindertanzgruppe, die eine Aufführung gemacht hat bei so einem Karnevalsding. Und die starten und da kommt dieses zu diesem Saw-Team. Und ich habe mir gedacht, okay, das haben irgendwelche die Jugendlichen, das haben wir dafür rausgesucht. Ich denke mal, diese alte Tanzlehrerin, wüsste bestimmt nicht, wo das
ist. Nicht unbedingt. Also, die, weiß ich nicht, wenn irgendwas heutzutage halt irgendwie als Hintergrundmusik von TikTok läuft, dann muss ja auch niemand irgendwie einen Bezug dazu haben. Das trendet
naja, das
dann
ist
ja
schon
trotzdem.
Ein paar Jahre her, da gab es noch
naja,
kein TikTok.
Naja, aber da gab es ja schon YouTube. Also, vielleicht war es da irgendwie dann rausgeschwappt.
Ja, auf jeden Fall haben sie dann zu dem Saw-Theme ihre Tanznummer abgezogen. Ja. Bei Karnevals oder
wenn's
so eine Karnevalsveranstaltung.
Ja, naja, aber die Tanzlehrerin wird das, glaube ich, also ich, naja.
Gut.
Schön, also klingt ja auf jeden Fall nach einer saftigen Fortsetzung. Saw X ist jetzt in allen Multiplex-Kinos zu sehen und...
Wovor haben Sie Angst?
Was, wenn es zurückkommt?
Es kommt nicht zurück.
Und wenn doch?
Wenn das passiert, vernichten wir es.
So sieht's aus. Und hier noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack von Charlie Closer.
John?
Ja?
Lass uns zu Bett gehen.
Ich möchte gerne hinausfahren. Ich bin noch nicht müde.
Gut, dann begleite ich dich.
Ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin, und wir haben noch ein bisschen was in den
Filmstarts der Woche.
Genau, in dieser Woche läuft nämlich unter anderem ein Dokumentarfilm an, den ich in der vergangenen Woche, in den vergangenen Tagen tatsächlich moderieren durfte. Da gab es eine große Premiere in den Passage-Kinos, weil dieser Film ja dann doch auch irgendwie einen großen Leipzig-Bezug hat. Denn wenn es etwas gibt, womit Leipzig ja wirklich in aller Welt bekannt ist, dann sind es nicht die Leipziger Lerchen oder, keine Ahnung, Burkhard Jung, sondern es ist Johann Sebastian Bach, der hier vor genau 300 Jahren, muss ja kurz zurückrechnen, genau vor 300 Jahren hier in Leipzig da sein Kantat übernommen hat, 1723. Er hat hier die Thomaner geleitet als erster Thomaskantor, nicht als erster Thomaskantor natürlich, weil die Thomaskirche oder die Thomaschor gibt es ja schon seit 800 Jahren, aber als einer der bekanntesten sicherlich. Und Deswegen ist diese Stadt halt so untrennbar mit Johann Sebastian Bach verbunden. Und was ich wirklich sehr spannend finde an dem Dokumentarfilm Living Bach, ist die Tatsache, dass er zeigt, was eigentlich Leipzig und was Johann Sebastian Bach für Menschen in aller Welt bedeuten. Das ist eine schöne Außensicht, finde ich, die Anna Schmidt da mit dem Dokumentarfilm zeigt. Sie reist rund um die Welt, sie geht nach Paraguay, sie geht in die USA, nach Malaysia, nach Japan, in die Schweiz und in viele andere Orte und trifft dort auf Menschen, die ihre Begeisterung, ihre Passion für Bach und die Musik ausdrücken, selber Musik machen in Amateurchören oder Ensembles spielen rund um die Welt und die Stücke von Bach dort spielen oder gemeinsam singen und sich ja angemeldet haben für das Bachfest im vergangenen Jahr. Das stand ja unter dem Namen oder dem Titel We Are Family, und wie das so gewohnt ist, quasi zum Bachfest strömen die tausenden Menschen irgendwie in diese Stadt und kommen hierher, um ihre Passion, ihre Begeisterung für Bach auszuleben und Bach vor allen Dingen halt auch musikalisch zu erleben in dieser Stadt. Und auch diese Protagonisten und Protagonistinnen, die Anna Schmidt dort ausgesucht hat, sind das. Der eine verbindet den politischen Gedanken damit, ist in Südafrika, und für ihn ist es halt irgendwo auch eine Versöhnung im Endeffekt mit den Kolonialisten, mit den Kolonialherren. Er versucht halt eben auch über Bach so ein Verständnis zu schaffen zwischen den Weißen und den Schwarzen. Also wirklich ein interessanter Ansatz. Da gibt es eine, die nutzt Bach für ihre Therapie, für ihre Eigentherapie eigentlich, auch um im Leben klarzukommen. Und viele mehr Geschichten, die dort erzählt werden, die dort zusammenkommen und dann im Ende hier in Leipzig enden. Auf jeden Fall eine schöne Dokumentation, ein schöner Dokumentarfilm, tolle Bilder auch wirklich von den ganzen Orten rund um die Welt. Er ist mir manchmal ein bisschen redundant, muss ich sagen. Also es gibt irgendwie dann doch einige Hintergründe und Gründe vor allen Dingen dafür, Bach zu hören, die dann auch immer wieder erzählt werden. Gut, man kriegt es in unterschiedlichen Leidenschaftsstufen vielleicht hier präsentiert, aber alles in allem dann doch ein bisschen wiederholend. Vielleicht ein bisschen lang mit seinen knapp 2 Stunden ist der Film geworden, aber insgesamt auf jeden Fall eine schöne, positive Dokumentation über die Bachstadt Leipzig und über Menschen, wie sie etwas verbinden mit Bach und was sie verbinden mit Bach und was uns dann doch am Ende trotz all unserer Unterschiede völlig eint auf der Welt, egal wo wir gerade sind. Living Bach, ein sehr positives, lebensbejahendes Stück Dokumentarfilm, läuft in den Passage-Kinos ab dieser Woche. Und im Lux-Kino ist dann am 7.12. um 17 Uhr die Regisseurin Anna Schmitz auch dabei in Halle. Einen kleineren Start wird der Film Fremont bei uns erfahren, und zwar erst in der nächsten Woche. Allerdings, wie das halt immer so ist, wenn die Filme im Cine-Ding anlaufen, entschuldige, da habe ich kurz einen Hänger gehabt hier, im Cine-Ding, wenn sie dort anlaufen, dann muss man sie also auf jeden Fall auch vorzeitig besprechen. Ich sehe gerade, wir sind tatsächlich schon einen Tag zu spät dran oder eine Woche zu spät dran, denn Fremont läuft jetzt tatsächlich nur noch heute um 19 Uhr. Der lief dann gestern an. Da könnt ihr also heute noch hingehen, und es lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen auch nur kurz ein paar Worte zu diesem sehr schönen kleinen Independent-Film aus den Vereinigten Staaten von Babak Jalali. Der ist im Iran geboren, soweit ich weiß. Er ist aber in Amerika lebend und erzählt hier auch eine amerikanische Geschichte, allerdings tatsächlich auch von einer afghanischen Einwanderin, die hier in einer Glückskeksfabrik arbeitet und nach ihrem großen eigenen persönlichen Glück sucht und deswegen halt ja eine Kontaktanzeige annimmt und durch die Lande reist, um dorthin zu kommen, aber auf dem Weg dann ganz unverhofft auch ihr Glück findet. Schöner Film, das Ganze in Schwarz-Weiß gehalten, hat mich sehr erinnert an die Filme von Jim Jarmusch. Könnt ihr also heute noch sehen um 19 Uhr. Und eine schöne kleine Guest Appearance, ein schöner Gastauftritt von Und das wird den Florian, da werden wir jetzt vielleicht dann auch direkt den Übergang finden zum nächsten Film. Nicht thematisch jetzt unbedingt, aber ich möchte gerne auch von dir nochmal ein kurzes Seufzen haben. Einen schönen kleinen Gastauftritt, denn eine der Personen, die sie dort auf dem Weg trifft, in einer Garage, eine Autogarage halt, ne? Mhm. Werkstatt, danke.
Ja.
Ist Jeremy Allen White.
Oh.
Genau, danke. Den Seufzer brauchte ich noch gerade. Der hat nämlich eine kleine, tolle Nebenrolle und ist wieder ganz wundervoll in dieser Rolle. Und ja, wer das jetzt sehen will, Anahita Wali-Zada in der Hauptrolle ist auch ganz toll. Und diese vielen kleinen Geschichten, diese schönen, kleinen, verschrobenen Geschichten in schönem Schwarz-Weiß gehalten hier von Babak Jalali auf die Leinwand gebracht, ist jetzt zu sehen, heute um 19 Uhr nochmal Fremont und ja, hoffentlich dann auch nochmal im Nachklapp in dem ein oder anderen Kino, ansonsten dann bald im Heimkino. Und vom kleinsten Filmstart der Woche kommen wir vielleicht zum größten Filmstart der Woche, neben der Saw-Reihe, denn du guckst dir ja nur die großen Blockbuster an, ne, Flo?
Nö, ich habe mir diese Woche noch was anderes angeguckt, was ich noch erzählen kann, nur an zwei Tagen läuft oder so.
Wir wollen reden über Wish, der in dieser Woche anläuft und ja, irgendwie ist das ja der große Disney-Weihnachtsfilm.
Das ist vor allen Dingen der große Disney-100-Jubiläumsfilm
auch. Ja, das noch. Auch nochmal quasi, ist, genau. Aber von der allerersten Sekunde, wo ich den Trailer gesehen habe und ich habe den Trailer einige Male gesehen und auch schon ziemlich lange her, dass ich den das erste Mal gesehen habe, und die Bilder gesehen habe und irgendwie alles über diesen Film so mitbekommen habe, war ich schon an dem Punkt, wo der mich null interessiert. Ich weiß es nicht, ob es irgendwie der Stil ist, der schon interessant ist in jedem Fall, weil es ja so eine Mischung ist aus 2D und 3D im Endeffekt, wenn du so willst, ne?
Ja, es liegt irgendwie ein komischer Shader drüber. Mhm.
Ob es das ist, was mich irgendwie abgeturnt hat oder ob es die Story ist, die mich abgeturnt hat, es hat mich keine der Gags irgendwie im Trailer mitgerissen, also irgendwie, aber es ist der große Disney-Weihnachtsfilm, habe ich mir gedacht, und der spricht mich ja sowieso nicht unbedingt an. Ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt die Zielgruppe von die Eiskönigin.
Das ist wohl korrekt.
Ja. Ich meine, ich wollte jetzt fragen, was sind denn die anderen großen Disney-Weihnachtsfilme? Ja,
Eiskönigin.
Ja, so wie Frozen, halt, ne? Dann gab es Encanto oder so, also das ja auch. Ja. Kommt ja fast jedes Jahr.
Achso, die müssen kein Weihnachtsthema haben.
Nein, nee, aber an Weihnachten anlaufen.
Genau, halt, es gibt relativ regelmäßig von Disney einen Animationsfilm zu Weihnachten so. Also auch Frozen 2 zum Beispiel lief ja auch im November an und lief dann einfach bis Weihnachten durch. So, ich vermute auch, dass der einfach gut funktionieren wird beim Familienkino-Publikum so.
Und Frozen 3 und 4 sind in Entwicklung.
Aber Bob Iger hat doch gesagt, wir machen nur noch Sequels, wenn es auch wirklich eine gute Idee ist.
Ja, ja, da muss die Idee schon wirklich verdammt gut sein.
Nee, deswegen ist es, deswegen ist es auch noch, gesungen? Nee.
Nee. Deswegen ist es auch noch im Drehbuchstadium. Die warten noch auf eine gute Idee.
Na gut, ja, also ich war nicht ganz so abgeturnt von den ersten Bildern, die man gesehen hat und sowas. Ich hatte tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht warum, ich hatte mal wieder Lust auf so ein Ding und ich war so Disney 100, irgendwie so ein schön, ich habe auch kein Problem damit, wenn das sehr klassisch ist, so, was Strukturen alles angeht. Das muss nicht immer schlecht sein, weil Disney-Filme ja tendenziell schon dazu neigen, dass man einfach öfter mal einfach eine sehr klassische Struktur hat, wo man immer genau weiß, was wann wie irgendwie passieren wird und sowas. Und das ist, finde ich, auch immer vollkommen fein. Gerade im Rahmen von einem Kinderfilm passt das, solange da. Und meistens schaffen sie es halt doch mit irgendwelchen kreativen Ideen. Wenn ich jetzt, ich glaube, ich habe ihn zumindest Anfang dieses Jahr gesehen und ich weiß nicht genau, wann er letztes Jahr lief, der Strange World Film, der auch leider sehr gebombt ist, aber der hatte eine großartige Idee, fand ich. Der war auch relativ klassisch, der hat ja dieses Abenteuerding gehabt, aber der hat am Ende so einen richtig coolen Twist rausgeholt und hat richtig viel Spaß gemacht, das irgendwie zu gucken. Bei Wish war ich dann irgendwann, desto öfter ich den Trailer gesehen habe, desto mehr habe ich gemerkt, irgendwie funktioniert für mich dieser Wasserfarbenfilter, dieser Shader, den die da draufgelegt haben, einfach überhaupt nicht. Und ich musste immer mehr an irgendwelche Barbie-Filme, die ich als Kind auf Supertel gesehen habe, denken. Was wirklich jetzt nicht unbedingt der beste, also.
Ich wusste nicht, dass deine Kindheit so hart war.
Ja, ey.
Barbie und Nussknacker. Deswegen guckt er heute Saw.
Korrekt. So ungefähr. Nee, also desto länger ich es gesehen habe, desto anstrengender fand ich es und desto hässlicher fand ich es irgendwie auch. Und leider Gottes hat sich das auch im Film für mich genauso niedergelegt. Ich fand es einfach nicht schön. Ich fand es eher hässlich. Aber ich glaube, dazu muss man auch sagen, das ist halt ganz krasse Geschmackssache, weil es halt einfach ein spezieller Stil ist. Und ich habe auch von Leuten gehört, die finden es fantastisch und denen gefällt der Stil super gut. Also ich glaube, das ist halt wirklich einfach persönlicher Geschmack. Das muss dann jeder für sich selber wissen. was den Film an sich angeht, wir haben eine Hauptfigur, Usher, in einem Königreich, Rossas, was irgendwo auf einer Insel im Mittelmeer liegt, wird auch so gesagt. Es fängt klassisch wie alte Disney-Filme mal wieder an mit einem Märchenbuch, was aufgeschlagen wird und da wird eine Geschichte erzählt. Also sie versuchen schon sehr viele Anspielungen dann auch auf alte Disney-Klassiker zu bringen. Genau, im Königreich gibt es irgendwie Magie, Leute geben an ihrem 18. Geburtstag oder so ihre Wünsche ab in Form von so Bällen, die dann der König verwahrt und einmal im Monat erfüllt er Leuten Wünsche. So, darum geht's ganz grob. Sie bekommt mit, das ist alles auch im Trailer, dass der König halt gar nicht unbedingt vorhat, allen Leuten ihre Wünsche zu erfüllen, weil er halt sagt, ich kann nicht allen die Wünsche erfüllen, das geht einfach nicht. Manche sind zu gefährlich und deswegen möchte sie die Wünsche stehlen. Pipapo, sie kriegt einen magischen Stern und ist eine große Gefahr. Ihre Freunde sind Abziehbildchen. Ich kam nicht direkt drauf, ich hab's dann irgendwo anders mitbekommen. Basically die 7 Zwerge als Freunde. Und da sind wir nämlich auch bei einem Punkt, es ist Disney 100 und du merkst, dass mit aller Gewalt ganz viele Anspielungen reingeschafft haben oder sie reingedrückt haben an alle möglichen Disney-Filme. Es gibt teilweise Wünsche, die man dann sieht, wo dann drüber geredet wird. Das eine ist irgendwie Aschenputtel und irgendwelche anderen Disney-Filme werden abgehandelt. Peter Pan ist im Film drin. Komplett als Charakter im Grunde. Nicht nur in einem Wunsch oder sowas. Ja, Usher als Hauptfigur
Disney meets macht zwar the movie,
was,
oder was?
So ein bisschen manchmal, macht aber trotzdem im Grunde keine Charakterentwicklung durch. Also du hast eine Hauptfigur, die einfach an einem Punkt stehen bleibt und sich nicht weiterentwickelt und einfach nur ihr Ziel verfolgt, aber halt selbst nicht wirklich weitergeht. Im Gegensatz zu ihrem Gegenspieler, der König, der halt tatsächlich eine Charakterentwicklung durchmacht. Was finde ich auch sehr absurd ist, dass ein Antagonist der ist, der mehr Charakterentwicklung hat. Wenn auch nicht ganz zum Positiven, weil der halt im Grunde immer böser wird, aber immerhin tut sich da irgendwas. Und ansonsten ist es so krass nach Schema, dass ich, obwohl ich vorhin ja noch gesagt habe, ich finde es okay, wenn Filme so nach Schema funktionieren, gerade Kinderfilme und solche Disney-Filme, bei dem hat es mich dann so sehr genervt, tatsächlich, dass ich so war, okay, du kannst halt wirklich einen Wecker stellen, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert dieser Storybeat und es ist, ich habe das Gefühl gehabt, das hat mich so genervt, dass ich dann so war, nee, das ist leider Gottes einfach, es dümpelt halt vor sich hin und es macht schon das. Ein paar Kinder im Saal hatten auf jeden Fall auch Spaß, die da waren, das habe ich gemerkt, das fand ich auch schön, für die es gemacht, sollen Spaß haben. Mich hat es leider nicht wirklich abgeholt. Ich war da leider sehr raus irgendwann. Und wenn es mir dann halt auch nicht gefällt von der Optik her, das hilft dann leider nicht. Da gab es halt in den letzten Jahren leider einfach deutlich bessere Animationsfilme, würde ich behaupten. Und mit diesem Wasserfarbenfilter hat man das Gefühl, sie versuchen da so ein bisschen in diese Richtung zu gehen, mit dem Abstrakteren und nicht mehr dieses Hyperrealistische abzubilden. Also was ja auch Spider-Verse oder sowas gemacht hat. Aber ich finde, es funktioniert halt überhaupt nicht. Da gab es also dieses Jahr mit Spider-Verse und dem Teenage Mutant Ninja Turtles Film zwei Animationsfilme, die da das deutlich besser hingekriegt haben, Animation als Medium auch zu nutzen und kreativ zu sein.
Nun haben wir ja schon eingangs die Frage gestellt der Zielgruppe. Du sagst jetzt gerade, dass da die kleineren Kinder, die irgendwie im Saal waren, durchaus Spaß hatten. Kann man das damit erklären, dass man vielleicht einfach nicht zur Zielgruppe gehört? Oder ist es einfach, ja, ich habe schon ein bisschen rausgehört auf jeden Fall auch, dass es hier durchaus mehr ist, auch was Story und Charakterentwicklung anbetrifft, ne?
Weiß ich gar nicht, weil ich habe schon das Gefühl, dass sie teilweise gerade auch Ältere oder Menschen, die einfach eine Nostalgie an Disney haben, schon irgendwie auch abholen wollen. Weil halt, wie gesagt, es sind so viele, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, es werden an einer Stelle werden 3 Wünsche vorgelesen oder da schweben halt 3 Kugeln und es wird besprochen, welche Wünsche da drin liegen und es sind 3-mal Disney-Filme basically. Es sind 3 Hauptfiguren aus Disney-Filmen. Dann eben, wie schon gesagt, ich kam während des Filmguckens nicht drauf, ich habe mir jetzt ein bisschen was noch von anderen Leuten durchgelesen und mit denen drüber geredet, die ihn auch gesehen haben und wurde darauf hingewiesen, ihre Freundesgruppe, am Ende wird auch einer Brummbär genannt, wo meine Frau schon meinte, ja, das ist ein 7 Zwerg, aber ich kam nicht drauf, dass ihre komplette Freundesgruppe sind sehr viele, weil es die 7 Zwerge sind. So. Und lauter solche Sachen, und ich glaube nicht, dass das unbedingt für die Zielgruppe, ich sag mal, 3 bis 6 ist, sondern das ist schon eher für Erwachsene.
Ist ja okay, erkennen. Es sind so kleine Dinge, ja, genau.
Aber es ist halt, ja, ich finde es halt ein bisschen viel tatsächlich, weil es halt wirklich überall dann irgendwie ist und auch im Abspannen feiern sie sich irgendwie als Disney 100, weil da kommt dann halt Credits und neben den Credits sind halt dann mit Sternen Umrisse von Figuren, aber nicht aus dem Film, sondern halt klassische Disney-Figuren. Da geht es dann mit Pinocchio und Stitch los.
Naja, aber die Kinder sind natürlich auch schon irgendwie so ein Stück weit Disney sozialisiert. Ne? Wahrscheinlich eher mit den Filmen der Vergangenheit, also der jüngeren Vergangenheit, eben, als mit denen der ganz alten.
Und halt nicht unbedingt die Sachen, also da ist auch viel dann im Abspann wieder Richtung Disney Renaissance und Golden Age oder auch einfach teilweise dann Bronze Age oder sowas. Da ist dann auch ein Basil der Mäusedetektiv irgendwie als Umriss. Und ich glaube nicht, dass es heutzutage viele kleine Kinder gibt, die Basil oder sowas kennen.
Das stimmt wohl. Da muss ich auch schon lange zurückdenken.
Ich glaube, als Zielgruppe funktioniert Familie mit Kindern trotzdem einfach ganz gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der an Weihnachten einfach von dem, was er so erzählt, mit dem ganzen Familiending und am Ende ist alles toll und so, einfach so ein klassisches Märchen, das funktioniert schon irgendwie. Ich finde es halt leider ein bisschen tot inzwischen so. Und war halt eher so, ja, dümpelt vor sich hin. Kann man schon mal gucken. Ein, zwei Mal habe ich trotzdem gelacht oder sowas, weil die komische Ziege mit der viel zu tiefen Stimme ist trotzdem irgendwie lustig. Es ist halt so. Der süße Tier-Companion funktioniert trotzdem irgendwie. Aber es ist halt, finde ich, trotzdem nicht der große Wurf. Vor allen Dingen, weil es halt einfach gerade im Disney-Kosmos einfach so viel Besseres gibt.
Ja, mal schauen. Wir haben ja schon gelernt quasi, dass man Disney-Animationsfilme auch nicht abschreiben sollte, die ja dann doch vielleicht auch einen längeren Atem haben an der Kinokasse. Ne?
Davon gehe ich tatsächlich auch aus. Ich meine, der ist jetzt knapp ein bisschen weniger als einen Monat vor Weihnachten gestartet. Und wenn man im Sommer guckt, was mit Elemental war, der Pixar-Film, den alle abgeschrieben hatten, der dann auch Richtung Sommerferien und sowas nochmal richtig einen langen Atem einfach hatte und sehr konstant war und der passt thematisch einfach so gut zu Weihnachten. Der wird an Weihnachten noch laufen, weil es ein Kinderfilm ist und ein Disney-Film. Und ich denke, da werden auch die Leute reingehen.
Jo. Schön. Dann also für alle, die es suchen, werden es finden. In den Multiplex-Kinos ist Wish ab dieser Woche zu sehen. Und wir hören natürlich, ja, wie ist das mit dem deutschen Soundtrack? Kann ich den gefahrlos spielen oder...
Ja, das ist der
Hast
nächste
du ein
Punkt.
Lieblingsstück?
Ich kann mich an keins der Lieder wirklich erinnern. Ich fand die Lieder auch echt nicht so gut. Gerade im Deutschen wirkt es teilweise, merkst du, dass einfach zu viele Worte auf zu wenig Musik gequetscht werden zum Teil.
Ja, das tut dann eher weh. Dann hören wir lieber die Originalfassung
tut
wenigstens.
Tut mir leid.
Du hast die Wahl. Wünsch dir eins, würde ich sagen.
Oh Gott, ich kann mich an keins erinnern, weil ich da sehr schlecht bin.
Mach mal This Wish. Ich glaube, das ist der große Hit aus dem Soundtrack. Den hören wir jetzt noch, der Soundtrack zu Wish, der ab dieser Woche ebenfalls in den Kinos startet.
Reginald, was würden Sie tun?
Was ich machen würde? Ganz einfach. Ich würde das Gerücht verbreiten, dass wir ein Übernahmeangebot haben. Und sobald unsere Aktien steigen, würde ich verkaufen.
Das ist nicht nur unmoralisch, Reginald, das ist auch illegal.
Ich bin erst 12. Sie sollten wissen, dass ich damit nicht straffähig bin.
Gutes Argument.
So, ihr seid mittendrin bei Filmriss, dem Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax. Wir haben noch eine kleine Handvoll an Filmstarts in dieser Woche und einen, den wir euch gerne hier noch ans Herz legen wollen. Wenn ich sage wir, dann meine ich ich, denn ich habe mir La Sirène angeschaut, die Sirene, ein Film, der in diesem Jahr auf der Berlinale lief und ja, dort glaube ich im Generation 14 Plus Programm, aber es ist zwar ein Animationsfilm, aber auf gar keinen Fall einer nur für Kinder, sondern es ist ein wichtiger und ein sehr erwachsener Film, der hier auch aus schweren Themen seine Geschichte zieht, nämlich wir befinden uns mitten im Krieg im Iran des Jahres 1980. Nach der Revolution beginnt der Krieg, die Hafenstadt Abadan im Südwesten des Landes ist die Heimat des 14-jährigen Omid und sie ist ein sehr wichtiger Punkt, ein sehr wichtiger Handelspunkt und strategischer Punkt in diesem Krieg des Iran gegen den Irak. Als sie von einem irakischen Raketenangriff getroffen wird, stehen die Häuser in Flammen und die wehrfähigen Männer werden in die Schlacht geschickt. Auch Omids Bruder zieht an die Front. Die Mutter und die kleinen Geschwister können fliehen und der Teenager bleibt zurück bei seiner Oma, obwohl er selbst viel lieber an die Front ziehen würde. Als Essenslieferant ist er unterwegs auf seinem Roller und versucht in der Stadt, die im Chaos versinkt, zu helfen, wo er kann. Gleichzeitig sucht er aber auch nach einem Ausweg für sich und seinen Großvater. Er findet ein Schiff, das er zu seiner Arche macht, um alle, die er liebt, zu retten. Das ist die Grundgeschichte. Wir begleiten Omid halt eben durch diese Häuserschluchten Und er trifft dort auch verschiedene Menschen, die halt eben versuchen zu überleben. Und ja, er versucht ihnen Hoffnung zu geben und selbst auch irgendwie aus dieser Situation herauszukommen. Mit den Mitteln der Animation schildert die selbst im Iran geborene und heute im französischen Exil lebende Filmemacherin Sepideh Farzi eine Jugend in den 1980ern, inmitten eines Konflikts, der auf beiden Seiten mehr als 100.000 Menschenleben fordern würde. Ähnlich wie es Marjane Satrapi in Persepolis getan hat, schildert sie hier eine Jugend im Iran und den politischen Konflikt, und zwar konsequent aus einer subjektiven Perspektive, und macht ihn damit auch für jüngere Zuschauer und Zuschauerinnen sehr gut nachvollziehbar, wie ich finde. Die Sirene ist dabei allerdings deutlich bunter, ja, nicht unbedingt freundlicher, aber auf jeden Fall bunter, klar. Persepolis war ja auch in Schwarz-Weiß und sollte ja auch eben mit dieser Schwarz-Weiß-Symbolik so das, die Herrschaft quasi der Schahs dort symbolisieren und die Oppression. Hier ist das Ganze sehr viel bunter und mit einem Synth-Pop-Sound aus den 80er Jahren versehen. Toller Soundtrack auch, mit viel Jazz dazwischen. Beim Internationalen Animationsfilmfestival in Annecy gewann der Soundtrack dann auch den Preis für die beste Originalmusik, der Soundtrack des Jazzmusikers Eric Truffaut. Die Regisseurin Sepideh Farzi hat zuvor einige Spiel- und Dokumentarfilme inszeniert und nutzt hier die Mittel der Animation, wie es auch schon Filme wie Waltz with Bashir getan haben, um das Unzeigbare zu zeigen, um das, was halt eben auch nicht dokumentiert ist, mit Material, mit Filmmaterial nachzuerzählen. Und lässt dann darüber hinaus ihren Film aber auch auf einer fantasievollen Note enden, die Hoffnung verbreiten will. Inszeniert nach einem Drehbuch ihres langjährigen Partners Javad Javeri, gelingt Farzi mit Die Sirene ein differenziertes Bild der iranischen Gesellschaft in einem Krieg, den niemand will und unter dem alle zu leiden haben. Die Sirene läuft ab dieser Woche im Luro-Kino auf dem Spinnereigelände und sei euch wirklich wärmstens empfohlen. Wir haben noch zwei weitere Filmstarts in dieser Woche, die wir allerdings an dieser Stelle nur kurz besprechen können und wollen, weil wir es nicht geschafft haben, sie zu sehen. Reif für die Insel, ein, ja, genauso wie es sich anhört, Komödie, eine Komödie über so ein bisschen Reise, Chaos in Griechenland. Reif für die Insel, eine französische Komödie, ist ab dieser Woche zu sehen im Passagekino. Nein, im Regina-Palast und in der Schauburg. Und dann gibt es einen Film aus Belgien zu sehen, nochmal französischsprachig, belgisch-schweizerische Koproduktion Last Dance. Hier geht es um Ältere, die die Leidenschaft am Tanz entdecken, tanzen und schreiben als Trauerbewältigung. In der Kinobar Prager Frühling und in der Schauburg zu sehen Last Dance. Ja, und das waren sie, die reichhaltigen und vielfältigen Filmstarts in dieser Woche. Wir kommen noch zu ein wenig Sofa. Das heißt also, wir machen es uns bequem auf der Couch.
Wie alt sind Sie?
Ha!
Wenn ich Sie nach Ihren Augen schätzen müsste, würde ich sagen 50.
Wenn ich nach Ihren Augen ginge, würde ich sagen, Sie sind nett.
So, wir sind angekommen in der
Filmriss-Sofa-Ecke,
genau, und wollen noch reden über einiges, was so im DVD-Streaming-Regal ist. Wir reden gleich noch über einen kleinen Filmstart, weil Flo noch was Schönes vorbereitet hat, aber vorher wollen wir reden über eine sehr wichtige Serie, in jedem Fall, die ab seit schon jetzt 2-3 Wochen zu sehen ist, bei Disney Plus tatsächlich. Und es ist eine Eigenproduktion einer doch sehr bekannten Produzentin und Initiatorin dieser Show, Showrunnerin, wie man ja sagt, im Englischsprachigen, ne? Genau. Und ja, die Rückfrage ging jetzt gerade an Jasmin. Hallo, grüß dich.
Hi.
Hi, schön, dass du da bist. Lass uns reden über Deutsches Haus, eine Serie, die ja schon sehr wichtig ist. Wir befinden uns hier in einer Zeit, man kann sich das heute eigentlich kaum noch vorstellen, in der nichts irgendwie öffentlich gemacht wurde oder bekannt war. Gut, jeder wusste es, aber keiner hat so richtig ausgesprochen. Viele versuchten es auch zu verdrängen, was da tatsächlich passiert ist unter der Herrschaft der Nationalsozialisten mit den Juden. Also die ja organisierte Vernichtung der Juden, der Holocaust wird komplett irgendwie ausgeklammert. Und das, was vor allen Dingen eben in Auschwitz passiert ist, ist eben nicht Bestandteil der öffentlichen Wahrnehmung. Und in diese Zeit kommen wir hinein und begleiten eine sehr unbedarfte und sehr naive junge Frau.
Genau, die ist Fremdsprachensekretärin, was irgendwie der momentan der Beruf zu sein scheint, mit dem man so Nachkriegsgeschichten erzählt. In Bonn war die Hauptperson das auch. Und genau, die wird zum Übersetzen polnisch, deutsch, mehr oder weniger zufällig dazu bestellt, weil sie an einem Sonntag noch erreichbar ist und unterbricht dabei ihre Verlobung und ist dann plötzlich in einem Verhör beteiligt, wo ein Betroffener seine Erlebnisse aus Auschwitz teilt und sie das so erst als Wirtschaftsgespräch übersetzt und dann halt nachschlagen muss, um das Vokabular des Grauens halt erstmal sich zu erschließen. Und genau, diese junge Frau wird dann sozusagen fest angestellt bei den Auschwitz-Prozessen im Jahr 1963, unter Fritz Bauer unter anderem, die in Frankfurt am Main stattfinden, was halt auch unser Hauptsetting ist. Und sie ist dort eben bei Gericht anwesend und leiht im Grunde den sowohl den Zeugen ihre Stimme als auch eben den AnwältInnen und Richtern. Und insofern ist sie praktisch eine Schlüsselstelle, weil sie immer wieder übersetzt und gleichzeitig natürlich unsere Perspektive, die uns in dieses diesen Prozess reinbringt, was funktioniert, weil sie eben unbedarf ist und man ihr Dinge erklären muss und sich Dinge erschließen muss, die für viele heute sicherlich deutlich sind, aber da einige auch eben damals den Zeitkontext dargestellt haben. Und gleichzeitig begleiten wir sie und ein paar andere Figuren dabei, wie sie ihr Leben in den frühen 60er Jahren navigieren und damit umgehen, was eben im Dritten Reich passiert ist und was das für Einfluss auf Biografien hatte.
Hm. Und der Film macht das sehr gut, wie ich finde, zunächst einmal. In den ersten Folgen begleiten wir sie halt eben völlig unbedarft und naiv da zum Prozess. Sie ist eigentlich eben als Übersetzerin für Wirtschaftsangelegenheiten nicht wirklich vertraut mit der Terminologie des Grauens, die hier aufgemacht wird. Und erfährt diese Dinge halt wirklich dann firsthand direkt selber, wenn sie dort sitzt. Und das spielt Katharina Stark schon wirklich auch sehr stark als Eva Bruns hier in der Hauptrolle. Und vor allen Dingen, was einem ziemlich in die Magengegend reinhaut, der Film geht ja nicht hin und zeigt. Er ist ja jetzt keine Aufarbeitung, die schon vielfach irgendwo auch passiert ist, sowohl im Fernsehen als auch im Kino, wo er versucht, jüdische Schicksale halt eben erfahrbar dadurch zu machen, dass er halt eben zeigt, was passiert ist. Er erzählt und er erzählt halt wirklich sehr ausführlich anhand dieser Gerichtsakten, was da passiert ist, was da für schreckliche Dinge passiert sind und das auf eine sehr, und da trifft es dann halt eben auf diesen krassen Gegensatz, auf diesen Kontrast in einem sehr formellen Beamtendeutsch, ne? Also in diesen gerichtlichen Akten halt eben, die dort zitiert werden. Und das minutenlang. Und das fand ich wirklich eine sehr, sehr starke Szene und ein ziemlich starker Auftakt für eine Serie, die uns dann leider irgendwo in der zweiten Hälfte nicht mehr ganz so gut gefallen hat. Aber darüber wollen wir vielleicht an dieser Stelle auch reden, oder?
Es ist halt, Annette Hess macht Annette Hess Dinge. Also, die ist unter anderem bekannt für halt Kudamm, 53, 56 und die 60, auf jeden Fall diese Kudamm-Serie und
Weißensee, ne, ja.
Genau, Weißensee, was sie ja mal als Dallas in der DDR beschrieben hat als Pitch. Und also sie verdichtet schon sehr viel in Drama und zeigt oft auch so Zeitumstände als reine Dramamotoren, ohne das irgendwie tiefer einzuordnen. Bis zu dem Punkt, wo es fast verharmlosend wirkt in manchen ihrer Filme oder Werke. Aber davon hält sie hier Abstand. Sie macht weniger Annette Hess-Dinge als sonst. Es ist weniger Melodrama. Die Figuren sind teils weniger überladen. Aber es kommt dann halt doch immer wieder einfach zu so Szenen, die letztlich Beziehungsdrama-Sachen sind der Figuren. Und das lenkt halt davon ab, wo es sich eben thematisch vom Prozess der Verarbeitung der Figuren entfernt, weil viele von denen haben halt an sich Ansätze, wo es darum geht, familiensystemisch zu bearbeiten, wie es ist, halt in der Generation von Tätern oder Opfern oder in der Generation danach unterwegs gewesen zu sein. Und da sind halt auch viele Potenziale drin, die dann eben für so, aber hier ist noch ein Beziehungsschwank verloren gehen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Denn was wir bisher vielleicht noch nicht erwähnt haben, es geht dann halt eben auch darum, dass sich Eva Bruns eben mit ihrer eigenen Familie auseinandersetzen muss und mit der Vergangenheit, die halt dort unausgesprochen ist und der Tatsache, ja, wo wart ihr eigentlich, als die Nazis da waren und vieles, was halt verschwiegen wurde in der Zeit. Und das ist halt etwas, was auch sehr stark verkörpert wird hier eben durch auf der einen Seite Ronald Zerfeld, auf der anderen Seite aber vor allen Dingen Anke Engelke, die man ja hier in einer völlig anderen Rolle erleben darf und die das unglaublich gut verkörpert, wirklich, die Mutter von Eva Bruns. Und das sind die starken Dinge, die diese Serie, die insgesamt 5 Teile umfasst, die jeweils etwa 1 Stunde lang sind, ja, auf jeden Fall vorzuweisen hat. Die Schwächen sind, wie du schon angesprochen hast, dann eben diese Beziehungsgeschichten, halt irgendwo die Tatsache, dass hier manchmal zu viel aufgemacht wird, zu viele Nebengeschichten, zu viele Nebenplots, die dann vom Hauptstrang ablenken, aufgemacht werden, die auch nochmal irgendwie eine andere Facette dieser Geschichte halt irgendwo liefern sollen, die aber relativ entbehrlich sind und am Ende, und das ist ja auch das Problem, bei Folge 4 und 5 dann halt eben irgendwie alle zu einem Abschluss geführt werden müssen, sodass alle Handlungsstränge halt irgendwo hinführen und das dann halt manchmal einfach zu gewollt wirkt und auch ja nicht wirklich schlüssig aufgeht.
Ja, es hätte disziplinierter sein können, glaube ich, einfach in dem, noch, also noch mehr um das Geschehen erzählen und noch mehr halt die Sachen, die thematischen Bezug haben. Und ja, das ist natürlich interessant zu erfahren, dass in den 60er Jahren noch, also wie halt unterschiedlicher Umgang mit Gastarbeitern ist oder dass ja, sozusagen Männer, ihre Frauen kündigen können bei der Arbeit, das sind halt so, ja, das sind Ungerechtigkeiten und das zeigt halt auch, okay, die 60er waren auch deutlich noch eine andere Zeit oder ja, das, also das sicherlich irgendwie alles nicht uninteressant oder unwichtig, aber ja, letztlich lenkt es doch ab. Man hätte halt eben mehr Impact haben können, wenn man die Geschichte der Auschwitz-Prozesse erzählen möchte. Ansonsten Ausstattung und Drehorte fand ich dafür wieder sehr positiv gewählt. Also, dass sie halt auch nach Auschwitz fahren und da sozusagen am Originalschauplatz eine Begehung filmen, wo die Figuren ja einfach da unterwegs sind und sich das ansehen, wovon sie vorher halt nur gehört haben die ganze Zeit. Das ist halt auch dann so ein Aspekt. Und da wird dann halt auch das Grauen wieder nicht gezeigt. Und es wird dennoch realer, weil die Figuren vor Ort sind und sich da räumlich bewegen.
Ja, also ich finde das durchaus gut, dass sie halt eben diesen persönlichen Ansatz gewählt haben, der natürlich ganz klar auch auf einem Roman basiert. Deutsches Haus, Annette Hess hat ja die Vorlage auch geschrieben. Aber das ist, also ich finde das schon gut, dass es diesen persönlichen Ansatz gibt in jedem Fall, weil die Prozesse selbst, die haben wir natürlich auch schon in dem großartigen Der Staat gegen Fritz Bauer beispielsweise verfolgt oder auch in anderen Fernseh- und Kinofilmen bereits. Gerade Fritz Bauer ist ja hier auch die Figur, die eher so im Hintergrund bleibt und die Strippen zieht so ein bisschen. Ne? Aber es ist schon gut, das Ganze aus einer persönlichen Perspektive zu zeigen, aber dafür ist es dann einfach, weiß ich nicht, in diesen 5 Folgen auch zu sehr komprimiert und geht dann irgendwo den Weg der klassischen Vorabendserie dann auch an einigen Stellen. Ne?
Ja, und es laufen halt auch Heiner Lauterbach und Iris Berben rum, das erinnert halt einen schon an den ZDF-Zweiteiler und ganz davon weg kommt es nicht, auch wenn die alle ihre Sachen gut machen.
Ja. Ja, Deutsches Haus also unter Einschränkungen zu empfehlen. Auf jeden Fall die ersten Folgen schauen, die lohnen sich in jedem Fall. Und ja, es ist auf jeden Fall auch ein gutes Schauspiel, was man da sehen kann. Wie gesagt, auch getragen das Ganze von Katharina Stark in der Hauptrolle. Und zu sehen jetzt auf Disney+. Vielen Dank, liebe Jasmin. Schön, dass du da warst und dass wir noch drüber reden konnten. Deutsches Haus also ab sofort zu streamen. Danke dir.
Danke.
Thank you. Ja, die Musik ist unverkennbar. Wir befinden uns eigentlich ja schon mittendrin in der Sofaecke, aber wir wollen trotzdem noch über einen Film reden, der so ein bisschen zwischen den Sofas steht, im Endeffekt, zwischen dem Kinosessel und dem Sofa, denn er ist in dieser Woche in ausgewählten Kinos zu sehen und dann in der nächsten Woche vielleicht auch nochmal nachgespielt. Ich habe auch gehört, dass CineDing würde ihn ganz gerne auch für ein paar Tage ins Programm nehmen. Da gibt es dann vielleicht auch nochmal die Gelegenheit. Wir wollen reden über First Slam Dunk. Hatten wir eben schon in den Veranstaltungstipps, wenn ihr euch zurückerinnert vor langer Zeit. Aber jetzt wollen wir vielleicht doch auch nochmal ein paar Takte mehr drüber wechseln. Ich kannte First Slam Dunk tatsächlich durch die Anime-Serie, aber auch nur, Entschuldigung, am Rande. Wie geht's dir?
Ich habe keine Berührungspunkte zu The First Slam Dunk oder Basketball tatsächlich an sich. Ich weiß nicht, wann die Anime-Serie ist. Ich habe jetzt mitbekommen, der Manga ist aus den 80ern. Ich vermute, die Anime-Serie ist aus den 90ern oder sowas dann eventuell.
Diese Sportthematik ist gern genommen natürlich.
Ja, ne? Genau. Also was Sportanimes angeht, ich kenne Mila Superstar, habe es glaube ich nie wirklich aktiv gesehen. Tsubasa und Kickers habe ich als Kind, wenn überhaupt, geguckt. Konnte dem durchaus auch was abgewinnen zum gewissen Grad. Hier geht es jetzt diesmal um Basketball. Also wir haben einen über zweistündigen Film tatsächlich, sie haben es geschafft, mit Hauptfigur Ryota, oder Miyagi Ryota, dessen großer Bruder auch schon ein großer Basketballspieler war, der aber dann in irgendeinem Unfall gestorben ist, und der Film beginnt mit einer Rückblende, springt dann wieder zu einem relativ relevanten Basketballspiel, was mit seinem Oberschulenteam spielt in irgendeiner nationalen Meisterschaft gegen das beste Team, was da anscheinend rumrennt, und da ist anscheinend auch der beste junge Basketballspieler Japans dabei und so. Und das ist alles sehr dramatisch natürlich und das ist sehr wichtig. Und wir sehen halt immer die fünf Hauptfiguren, also die fünf Hauptjungs, um die es da geht. Dann springt halt der Film leider Gottes aber immer wieder in die Vergangenheit, gerade in der ersten Hälfte, was mich tatsächlich ein bisschen immer verloren hat, weil ja okay, ich finde es ist schon irgendwie interessant, was davor war, aber das hat mich irgendwie nie so richtig mitgenommen, dieses Drama, was dann irgendwie davor war und wo man ein bisschen was mitbekommt. Sondern ich war dann immer hier für die Action, für die Dynamik im Basketballspiel, weil sie es halt schaffen, so ein irgendwie, wie lange ist ein Basketballspiel normal? Ich glaube 60 Minuten insgesamt oder sowas oder 45, 40. Ich kenne mich leider nicht gut aus, tut mir leid, Sport ist nicht so mein Ding. Und sie schaffen das halt, glaube ich, dann im Grunde auf so über eine Stunde, ich glaube fast anderthalb Stunden ist vielleicht ein bisschen weniger, ist das reine Basketballspiel, und das auch jedes Mal richtig, richtig geil. Also das macht richtig Spaß, und das hat mich tatsächlich auch gekriegt, dass ich auch mitgefiebert habe, weil das alles richtig, richtig toll aussah und gerade in Bewegung und alles sehr dynamisch war. Der Animationsstil an sich ist auch ein bisschen, also ich will es jetzt nicht direkt mit Wish vergleichen, aber ich musste irgendwie so ein bisschen dran denken, weil es halt auch, du hast gesehen in Nahaufnahmen, dass die ganzen schwarzen Outlines irgendwie gezeichnete Bleistiftstriche waren, so, also dass man schon gesehen hat, und gleichzeitig wirkt es ein bisschen wie so Rotoskopie, dass es halt trotzdem 3D-Modelle waren, die sich sehr realistisch bewegt haben einfach, aber das hat da sehr viel Spaß gemacht, also gerade in Bewegung in diesem Basketballspiel, wenn die da irgendwie nach vorne geprescht sind oder sowas und sehr schnell waren, sah das alles sehr, sehr toll aus und hat unfassbar viel Spaß gemacht. Im Manga und im Anime, soweit ich weiß, hat es einen anderen Protagonisten. Merkt man hier auch ein bisschen, wer der eigentliche Typ ist, weil es der einzige ist, dessen Schuhe eine andere Farbe haben, der eine andere Haarfarbe hat. Und der am meisten Quatsch macht und von sich selber fast noch am aggressivsten davon spricht, dass er der Beste ist. So. Aber es jetzt tut dem Rest keinesfalls irgendeinen Abbruch. Aber ich glaube, jeder, der ein bisschen was mit Basketball anfangen kann oder Bock auf ein Anime auf großen Leinwand hat, kommt da auf jeden Fall auf seine Kosten, würde ich mal behaupten. Also wie gesagt, für mich war halt das ganze Rückblicke und Drumherum-Thema so ein bisschen viel. Kann vielleicht auch an der Uhrzeit gelegen haben, wenn man wieder 23 Uhr anfängt oder so.
Oh Gott, ja. Gerade bei 2 Stunden Anime dann noch.
Ja. Mit Untertitel lesen und allem. Aber ich glaube, wenn ihr da Lust drauf habt, also ich kenne nur ein bisschen was mit anfangen könnt, ob es jetzt Basketball oder First Slam Dunk ist, glaube ich, seid ihr da gut beraten. Mhm. Weil ich glaube, wer Plan von Basketball hat, versteht auch ein bisschen mehr, was da passiert, als ich.
Ja, schön. Also wir haben es ja schon erwähnt, am 5.12. ist der Film halt überall zu sehen, im Regina-Palast um 17.30 Uhr. 20.15 Uhr, dann auch in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln. In der Kinobar Prager Frühling läuft er am 5.12. um 19 Uhr und im Cineplex um 20 Uhr und im CineStar ebenfalls um 20 Uhr. Auch beides Fassungen in der deutschen Fassung Originalfassung mit Untertiteln. Und
im CineStar läuft er am 10.12. nochmal in Deutsch, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob er sonst nochmal irgendwo läuft. danach, ja. Aber ich weiß, dass er nächsten Sonntag auf jeden Fall nochmal auf Deutsch läuft, falls bei jemand keine Lust hat, zwei Stunden Untertitel zu lesen.
Sehr schön. Gut, ich habe hier auch noch die Hallenser-Daten natürlich, die wollen wir auch nicht vorenthalten. Im Cinemax läuft er ebenfalls am 5. um 17 Uhr und im Prisma läuft er um 18 Uhr und um 20.30 Uhr. The First Slam Dunk. Schönen Dank, dass wir den noch, Dank, ja, pun intended, dass wir den hier noch unterbringen können. Flo sei Dank, sehr schön. Ich würde sagen, wir haben uns noch eins verdient, und zwar
On the Cutting Floor. Episoden vom Filmset. Ein Fahrzeug für He-Man. Mit der Spielzeugserie He-Man will der Hersteller Mattel wieder ganz oben im Geschäft mitmischen. Die Figur mit einer Zeichentrickserie zu bewerben, steht noch nicht zur Debatte. Vorerst müssen dringlichere Probleme gelöst werden. He-Man benötigt ein Fahrzeug. Doch es ist kein Budget mehr da, um eines zu entwickeln. Anfang der 1980er Jahre. Paul Cleveland, Spielzeugentwickler und stellvertretender Marketingleiter bei Mattel, sucht im Fundus des Unternehmens nach einer Ersatzlösung. Eine, die kein Geld kostet. Er findet sie schließlich in der Spielzeugreihe Big Jim. Big Jim ist eine Actionfigur, angelehnt an das Design von Barbies Ken. Er ist unter anderem als Abenteurer unterwegs und wird dabei ebenso mit wilden Tieren konfrontiert. Im Sammelsurium der Big Jim Spielzeugreihe findet sich daher auch ein Tiger. Das ist die Idee, denkt sich Cleveland. Es gibt da nur einige unglückliche Details. Der Maßstab stimmt nicht. Der Tiger ist viel zu groß für die He-Man-Figur. Außerdem benötigt der Held ja ein Fahrzeug. Was will er denn dann mit einem Tiger? Doch der Entwickler lässt sich nicht irritieren. Er bittet darum, das Tier grün anzumalen. Wieder kommt Verwirrung auf. Das Tier sieht jetzt anders aus, aber es wirkt immer noch fast wie ein Pferd, verglichen zur Größe der Actionfigur. Und in Ermangelung an Rädern taugt es auch nichts als Fahrzeug. Kurzerhand stülpt Cleveland einen Sattel über das Tier, in den He-Man reinpasst, und präsentiert es als monströsen Gefährten des Helden. Statt in einem spektakulären, futuristischen Wagen zu fahren, reitet die Figur nun auf einem Tiger aus einer anderen Spielzeugreihe, der eigentlich viel zu groß für sie ist. Gringer, die furchtlose Battle Cat, ist geboren. 1983 erobert He-Man die Welt der bewegten Bilder in einer Zeichentrickserie. Das Konzept der Battle Cat wird auch hierfür übernommen und avanciert schließlich zu einem Markenzeichen des Helden. Bis heute ist Gringer nicht aus He-Mans Welt wegzudenken. Der Rest ist Film. Nun ja. Spielzeuggeschichte.
Vielen Dank, lieber Oliver, für diesen kleinen Ausflug in die Film-Spielzeuggeschichte. Und jetzt kommen wir hierzu.
Ja, schönen Tag. Wir veranstalten hier heute einen kleinen Männerabend und hätten gerne dazu Damenbesuch.
Ja, jetzt haben wir hier quasi den Männerabend erledigt und kommen zum
Filmriss Filmquiz.
Und also zumindest hier im Studio, ja, ist hier gerade Männerabend angesagt oder Männermittag. Und zu dem Filmriss-Filmquiz gestern, letzte Woche, war 7 gesucht und das haben so wahnsinnig viele von euch gewusst, dass ich es in dieser Woche ein bisschen schwieriger mache.
Ich bin bloß ein alter Mann. Ich bin 46, mein Leben liegt hinter mir und sie nahmen mir alles. Es gibt
ich für mich keinen von hinten an.
Lassen Sie mich nur machen.
Adieu.
Das reicht von Semmel. Im Namen Frankreichs geben Sie mir auf der Stelle den Mikrofilm. Und im Namen Israels ergeben Sie sich.
Was macht er denn jetzt?
Oh mein Gott, ich glaube, er will nach oben, um sich vom Jesus zu stürzen.
Nicht, wenn ich ihn davon abhalte, sich vom Jesus zu stürzen.
Aber Ihre Höhenangst.
Wir alle müssen unsere Dämonen besiegen. Bei Ihnen sind es die Nazis. Bei mir das Trapez.
Ja, genau. Gut, okay, so schwer war es nicht, gib's zu. Aber ihr könnt gerne
schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche eine Menge, nämlich zu Wish Tote Bags, also so Taschen, so schöne. Ein Stressballstern, das ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn man im Film sitzt und den Stress bekämpfen will vielleicht. Und zu Wish gibt es außerdem Longsleeves für Kids. Wir haben zu Saw X Freikarten, da kann man den Stressball auch gut gebrauchen. Wir haben zu The First Slam Dunk Freikarten, zu Deutsches Haus gibt es den Roman aus dem Ullstein Verlag. Turtles Mutant Mayhem ist auf DVD und Blu-ray erschienen und eben nochmal gewürdigt und gelobt von Flo. und deswegen gibt es auch hier DVDs, Journale, also so zum Reinschreiben. Es gibt Thermo-Lunchbugs dazu und T-Shirts, schönes Merchandise-Paket zu Turtles Mutant Mayhem jetzt auf DVD und Blu-ray und 4K zu haben. Und auch Kandahar mit Gerard Butler.
Solides Ding
ist jetzt erschienen auf DVD und Blu-ray bei Leonine und wir
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Wir sind Filmriss und wir sind raus. Das war's für diese Woche für uns. Aber für euch geht's natürlich weiter auf filmriss-leipzig.de. Da könnt ihr euch gerne quer durchhören durch die letzten Sendungen.
Get everybody's stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Und die heutige findet ihr da auch am morgigen Sonntag spätestens. Allerdings, wenn ihr das hört, dann wisst ihr das wahrscheinlich schon. Ich sag Dankeschön in die Runde hier, alle noch Anwesenden. Lieben Dank an Jasmin. Tschüss.
Sehr gerne. Bye.
Und lieben Dank an Flo und Robert hier im Studio. Flo Bär nenne ich euch ab jetzt.
Oh Gott. Oh. Tschüss.
Tschüss.
Hey, ich grüße alle Hörer vom Kinomagazin. Ich bin Benjamin Völz, die Stimme von Johnny Silverhand. Und viel Spaß beim Weiterhören.